Lebensraum gestalten. Ein Podcast von Wien Süd. Stellt euch mal vor, ihr seid 18. Ihr habt gerade eure Lehre abgeschlossen und ihr möchtet einfach mal in euer eigenes Leben starten. Und dafür braucht ihr jetzt mal eine Wohnung. Aber alles, was am Wohnungsmarkt zu finden ist, sind winzige Wohnungen, 40, 50 Quadratmeter, die auch Unsummen kosten. Weit mehr als die Hälfte vom eigenen monatlichen Gehalt. Für viele junge Menschen ist das leider kein fiktives Szenario, sondern Realität. Doch das ist bei weitem nicht alles, was junge Menschen beschäftigt, wenn es um ihr zukünftiges Leben und Wohnen geht. Und genau darüber sprechen wir heute mit Andreas Lehner. Er ist Geschäftsführer des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums. Wer ist denn die Hauptzielgruppe von eurem Museum?
Hauptzielgruppe sind die 11- bis 18-Jährige, also die Sekundarstufe 1 und 2. Aber wir holen auch die Volksschüler ab.
Andreas Lehner ist seit 2019 Geschäftsführer des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums in der Vogelsanggasse im 5. Bezirk in Wien. Seit über 30 Jahren ist er im Haus tätig. Er verbindet Erfahrungen aus Kommunikation, Grafik, IT und Projektmanagement mit einer ganz klaren inhaltlichen Vision. Die Gründungsidee von Otto Neurath, also Aufklärung durch Bilder, und die Tradition des Humanismus in die Gegenwart zu übersetzen. So, jetzt mal ganz kurze Zwischenfrage. Ganz einfach erklärt und auch ganz kurz, wer ist Otto Neurath?
Otto Neurath war im sogenannten Roten Wien ein Handdampf in allen Gassen, ein Wissenschaftler, Philosoph, war ein wesentliches Mitglied des Wiener Kreises zum Beispiel. Und 1919 im Mai gab es die ersten freien Wahlen. Und die Bevölkerung war zu der damaligen Zeit nicht unbedingt gut ausgebildet, um Entscheidungen für Wahlen treffen zu können. Das war so ein Grundgedanke von ihm, dass man einfach der breiten Bevölkerung, den Arbeiterinnen und Arbeitern, entsprechend Informationen weitergeben soll. Und die Frage ist, wie. Und lange Texte oder ausführliche Tabellen, hat er gemeint und wird wohl auch so gewesen sein, waren wenig verständlich. Und so hat er sich ein System überlegt, wie man diese Informationen relativ niederschwellig vermitteln kann.
Und das macht ihr jetzt auch in eurem Museum?
So ist es, ganz genau. Das haben wir wieder aufgenommen. Und seine Idee war eben, eine sogenannte Wiener Methode der Bildstatistik zu entwerfen. Das heißt, also unter dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und bei uns war es jetzt so, vor einigen Jährchen haben wir uns dann überlegt, naja, wenn man sich jetzt irgendwie so die Jugendstruktur anschaut, so wie die Kiddies einfach denken, womit sie arbeiten, wie sie ihre Informationen bekommen, dass wir an unseren Methoden, wie wir Wissen, Inhalte vermitteln, müssen wir radikal etwas ändern, ganz einfach. Ja. Und Stichwort Emojis und kurze Texte etc., einfache Sprache. Und so haben wir einfach sukzessive unsere Angebote entsprechend den Jugendlichen angepasst.
Also man kann es ganz kurz zusammenfassen, er war jemand, der quasi eine Idee zur Wissensvermittlung gebracht hat und ihr habt sie wieder aufgegriffen, um bei Kindern heutzutage zu landen.
Ganz genau, weil aus der Beobachtung heraus einfach diese Bildsprache einfach wiederum eine adäquate Option ist, um Wissen zu vermitteln.
Unter deiner Leitung entstanden ja auch Projekte wie Isotape Reloaded, Next Steps oder auch die aktuelle Ausstellung Was wäre Wien? Hier werden historische Konzepte mit heutigen Fragen von Gesellschaft, Stadtentwicklung und Zukunftsgestaltung verbunden. Also das ist eigentlich eh perfekt für unseren Podcast. Was ist denn das Ziel von eurer aktuellen Ausstellung?
Naja, das Ziel ist, Wien zu präsentieren und zwar einmal so, wie es vielleicht irgendwie die wenigsten sich überlegen, wie Wien war und geworden ist. Das heißt, wir haben einfach so Themen wie zum Beispiel ein Buchstabe, also wir haben da so Buchstaben jetzt durchs Museum, die durchs Museum führen, wie M, wie Metro, und da behandeln wir etwa die U-Bahn, die Entwicklung. Seit wann gibt es die ersten U-Bahnen, wo gibt es die, wann waren die großen Bauphasen, warum, was hat das zu tun, also warum gibt es sowas, also wer kann sich eine Metro, eine U-Bahn leisten, nur solche Städte, Metropolen, die entsprechend gutes Geld haben oder die jetzt gerade in einer Aufschwungphase sind. Und das andere ist zum Beispiel Wohnen, ja, also weil Wohnen, glaube ich, darum geht es ja heute gewissermaßen mitunter auch, ja, dass wir uns einfach anschauen, wie hat sich in Wien von 1850 bis heute, wie hat sich die Wohnsituation verändert, das heißt im Verhältnis zum Beispiel zur Bevölkerungsanzahl. Das heißt, wie viele Wohnungen gab es damals, wie viele gibt es heute, wie viele Einwohner gab es damals, wie viele heute, wie groß waren die Wohnungen, wie viele Quadratmeter hatten die Bewohner zur Verfügung?
Wahrscheinlich weniger, weil ich habe im Intro ja gesagt, 40, 50 Quadratmeter, eine kleine Wohnung, das ist sicher in der Vergangenheit ein bisschen weniger gewesen, oder?
Ja, doch, deutlich weniger, keine Frage, weil es war, konnte sein, so diese Zinshäuser, die damals gebaut worden sind, die ja hauptsächlich außen hui waren, aber innen, naja, pfui, ja, kann man fast sagen, ja, weil 25, 30 Quadratmeter Wohnungen wurden errichtet. Also das waren so diese Zimmer, Küche, Kabinett, also wenn das Kabinett überhaupt dabei war. In dem sind dann oft einmal Großfamilien, haben dort gelebt mit ja, 6 Einwohner auf 25, 30 Quadratmeter, dass man sich überhaupt hat die Mieten leisten können. Damals gab es auch kein Mietschutzgesetz. Und der Vermieter konnte die Miete ansetzen, wie immer er wollte, erhöhen, wann und wie hoch er immer wollte. Waren dann die Arbeiter, hauptsächlich Arbeiterfamilien, gezwungen, halt auch Bettgeher mit reinzunehmen. Die hygienische Situation war natürlich ein absoluter Horror. Das heißt, es gab kein fließend Wasser in den Wohnungen, oftmals nicht einmal am Gang, die sogenannte Basena, die man vielleicht da und dort noch heute kennt. Die Toiletten waren auch am Gang.
Also Situationen, die man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann heute.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und die Bettwäsche wurde, naja, alle halben Jahre, sage ich mal salopp, entsprechend gewechselt. Also es war eigentlich eine furchtbare Situation. Und dann war eben so mal in der Zwischenkriegszeit, dann also im Roten Wien sozusagen, wo dann eben mit den Gemeindebauten und mit den Genossenschaftswohnungen entsprechend irgendwie die Qualitäten gesteigert worden sind. Das heißt, man hatte damals schon von Anfang an darauf geachtet, dass die Wohnungen fließend Wasser haben. Das heißt, es war auch eine Toilette in den Wohnungen. Es gab eben einen Wasseranschluss auf jeden Fall in den Wohnungen. Es wurden mehr Quadratmeter pro Einwohner zur Verfügung gestellt. Ja, man hat irgendwie geschaut auch, also gerade bei den Gemeindewohnungen, dass entsprechend Bibliotheken etc. irgendwie auch für die Hausgemeinschaft zur Verfügung gestellt worden sind. Das heißt, dass man hat auch darauf geachtet, dass sich das einfache Volk, wenn man so will, ja, auch weiterbildet und dass da eben so entsprechende Aufklärungs- und Bildungsformate angeboten worden sind, wo eben auch unter anderem Otto Neurath damals auch viele Vorträge gehalten hat und eben sozusagen so die Arbeiterbildung weitergetrieben hat.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu eurem Museum.
Ja.
Nehmen wir uns vielleicht kurz mal mit, wir gehen quasi bei der Kasse rein. In den meisten Museen stehen jetzt an ganz oberster Stelle die Sammelobjekte. Also wenn ich mir denke, ich gehe ins Kunsthistorische Museum, dann möchte ich dort die Gemälde mir anschauen. Wie ist denn das bei euch so?
Ja, wir haben auch eine Sammlung tatsächlich, ja. Also wir haben auch ein Archiv, aber das steht überhaupt nicht im Vordergrund. Ja. Vor 2-3 Jahren durften wir zumindest Teile davon archivieren und digital steht es zur Verfügung, wird auch gerne von Experten, Expertinnen oder interessierten Menschen irgendwie sehr wohl angesehen. Aber tatsächlich unsere Hauptarbeit ist und Auftrag ist es damals wie heute, dass wir ins Gespräch kommen mit unseren Besucherinnen und Besuchern und mit ihnen die Themen verhandeln. Das heißt, wir bieten ihnen die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen mit uns gemeinsam und sie zu befähigen, auch wenn sie dann aus dem Museum rausgehen, dass sie einfach sozusagen Lunte gerochen haben und sich da weiter vertiefen wollen und selbstständig auch über den Tellerrand schauen. Das wäre so das Hauptanliegen entsprechend, ja, unter dem Motto, wenn wir den Menschen ein bisschen einen breiteren Horizont bieten und eine andere Option, wie man auf Dinge sehen kann, dass sie vielleicht auch ein wenig mehr Toleranz lernen und üben und vielleicht in weiterer Folge, ich weiß, es ist ein hehrer Wunsch, ein toleranteres und gedeihlicheres Miteinander möglich wäre. Das wäre so irgendwie so in letzter Konsequenz unser Ziel.
Also eure Vision, so keine Wohnvision,
so
sondern eure Vision.
Also meine jedenfalls ist es, ja. Ja.
Es kommen ja zu euch, hast du gesagt, vor allem Menschen so zwischen 11 und 18 Jahren, aber natürlich auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Gibt es also auch eine Kooperation mit Schulen?
Ja, wir sind österreichweit mit sehr, sehr, sehr vielen Schulen. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen mit allen, das wäre ein bisschen übertrieben, aber mit sehr vielen Schulen vernetzt, die regelmäßig auch zu uns ins Museum kommen. Natürlich für die Angebote, die wir jetzt einmal im Museum haben, da ist der Fokus natürlich auf Wiener Schulen, Niederösterreich, Burgenland, einfach aufgrund der Nähe. Aber wir haben auch Angebote, wo wir weltweit ist ein bisschen übertrieben, ja, das würden wir gerne, das strebe ich an, ja, österreichweit, ja, in die Schulen.
Unsere kleine Welt sozusagen.
Ja, genau, ja, in die Schulen gehen und eben da Vorträge, Workshops soweit möglich in den Schulklassen abhalten. Ja.
Es geht bei euch also um die Gesellschaft von morgen. Jetzt vorweg die Frage, warum sollten denn auch junggebliebene Menschen, sage ich jetzt mal, die diesen Podcast hören, sich dafür interessieren, worüber sich Jugendliche aktuell Gedanken machen, was sie vom Leben erwarten?
Um vielleicht Generationenkonflikte zu vermeiden, wäre es immer ganz gut, wenn man auch die andere Seite kennenlernt. Ich meine, das gilt natürlich vice versa, ja, also auch für die Jungen, dass sie sich Gedanken über die Älteren machen sollten. Aber vielleicht ist man dann im Alter einfach ein bisschen toleranter, sage ich mal, ja, und weitsichtiger und interessierter.
Ja. Was hörst du denn jetzt von den jungen Menschen, die jetzt demnächst ihr Leben aufbauen wollen? Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor?
Boah, das kann man in der Form gar nicht so sagen, ja, weil die Jugendlichen gibt es nicht. Ja. Es ist so dermaßen heterogen aufgestellt, schon allein vom Alter her, von Schultyp, ob Stadt oder Land. Ja. Also kann man das so gar nicht festmachen. Ja.
Aber gibt es Erwartungen, wie sie sich zum Beispiel ihre zukünftigen Lebenswohnräume vorstellen?
Unter anderem haben wir so das CocoFin, ja, das ist eben Conscious Consumers Financial Workshops machen wir, da geht es immer um Finanzbildung, aber jetzt weniger darum, was ist ein Kredit, was ist ein Girokonto, sondern da geht es einfach darum, so quasi, was brauche ich überhaupt zum Leben, ja, wie starte ich ins Leben, ja. Kommt ja oft einmal darauf an, in welche Familie man reingeboren wird, ob man da jetzt irgendwie in der Startlinie weiter vorne steht oder dann weiter hinten. Also solche Sachen werden dort besprochen.
Und was sagst du den Jugendlichen da? Was brauche ich, um ins Leben zu starten, wenn ich an der Startlinie vielleicht nicht ganz vorne stehe?
Naja, extra Engagement, wenn man weiter vorne sein möchte. Aber es ist irgendwie recht spannend, dass sehr viele Jugendlichen meinen, irgendwie, ich mache einen ein bisschen auf Bitcoin, ja, und so, ja, und investiere in Kryptowährungen oder ETFs. Wer reich, braucht nichts lernen und kann mir dann eh alles leisten. Ja. Also auf deine Frage, wo sie denn leben würden wollen, ja, am liebsten in die Dachterrassenwohnung im ersten Bezirk, nicht wissend, was das eigentlich kostet.
Welche Wünsche, Sehnsüchte werden hier denn besonders häufig genannt? Also ein bisschen rausgehört habe ich jetzt schon, Sie wollen nicht so wirklich arbeiten, sondern lieber schnell reich werden?
Mitunter auch, also das. Aber es ist eine heterogene Masse, ja, an jungen Menschen, die da zu uns kommen. Und die Sorge zum Beispiel um einen Klimawandel, das zieht sich durch fast alle Generationen, also sprich jetzt Sek 1, Sek 2, ob jetzt Mittelschule, AHS, ob Stadt oder Land. Also da kann man doch irgendwie sagen, dass ungefähr 70% davon ja irgendwie, also dass ihnen das Thema irgendwie nahe geht und sie ganz gerne Lösungen haben wollen.
Hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele aus der Praxis, wo man solche Wünsche, Sehnsüchte oder Vorstellungen vom Leben erfahren hat von den jungen Menschen?
Naja, das passiert eben im Laufe der Workshops. Es ist ja nicht so, dass jetzt eine Schulklasse zu uns kommt, ja, und dann einen zweistündigen Vortrag über sich ergehen lassen müssen, ja, sondern es sind wirkliche Workshops, wo die einfach mehrere Stationen haben, wo die eigentlich immer in Austausch mit den Moderatoren, Moderatorinnen sind. Sind immer zu zweit, ja, weil einfach man kann sich da besser irgendwie abtauschen, ja. Und in den Diskussionen kommt man einfach dann drauf, ja, was denn den Jugendlichen gerade unter den Nägeln brennt und was eben weniger gegebenenfalls, aber eben sagen wir der Klimawandel als Beispiel, ja, oder eben, ich sage das vorsichtig, aber sie sind der Zukunft, würde ich mal meinen, etwas weniger positiv aufgeschlossen, als vielleicht noch ältere Generationen es waren in ihrem Alter.
Gibt es auch konkrete Wünsche, die dir in Erinnerung geblieben sind, die du zuletzt gehört hast dort?
Ja, die konkreten Wünsche sind eben dieses oft einmal schnelles Geld, ja, sage ich mal, irgendwie, was ihnen teilweise von Influencern und Co. vermittelt werden. Und Friede auf Erden, ja, sagen wir mal, so salopp gesagt, aber das sind schon so Sachen, die sie wünschen, aber die teilweise weit weg sind, ja.
Wie geht ihr um mit so unrealistischen Zukunftsvorstellungen?
Na, wir versuchen sie eben zu bemächtigen, zu empowern, ja, in jeder Hinsicht und eben so mal auch ihnen zu zeigen, dass es ja wohl Lösungen gibt, ja, dass solche Lösungen mitunter auch zumindest in Demokratien, in einer Demokratie, wie wir ein Leben, auch politisches Gewicht hat. Das heißt, dass man es politisch nicht erzwingen, aber herleiten kann, ja, entsprechend. Und also das heißt, was wir auch machen, ist eine Demokratiebildung. Ja. Mhm.
Also auch die Jugendlichen für das Leben ein bisschen zu sensibilisieren.
Unbedingt, ja. Ja, ja.
Gibt es denn auch realistische Visionen? Jetzt habe ich irgendwie nur gehört, die jungen Menschen wünschen sich ganz schnell reich zu werden oder Frieden auf Erden. Aber ja, da gibt es doch sicher auch welche, die sich schon eher realistische Gedanken auch machen, wie ihr...
Nein.
Gibt es nicht?
Also ich möchte nicht sagen, nicht generell, ja. Also Ausnahmen bestätigen einmal die Regeln, aber wir haben zum Beispiel eben diesen Next Steps Workshop, das ist speziell für Wiener Mittelschulen konzipiert. Und da geht es irgendwie darum, dass wir die Jugendlichen, also oft einmal so dritte, vierte Mittelschule, darauf sensibilisieren, was denn so jetzt dann auf sie zukommen könnte demnächst. Ja. Und sie müssen sich jetzt irgendwann einmal entscheiden, wohin die Reise geht. Die wenigsten haben eine ganz konkrete Vorstellung. Manche haben Vorstellungen, die vielleicht auch von der Familie beeinflusst sind. Als Beispiel, eine, was weiß ich, junge Dame möchte Kardiologin werden. Weiß aber, dass irgendwie Matura und Studium wahrscheinlich irgendwie von zu Hause in dieser Form nicht unterstützt werden. Jetzt irgendwie schraubt sie ihre Ansprüche etwas runter und meint, also dann wäre ich halt Apothekerin, sage ich einmal, ja. Und von zu Hause geht es vielleicht in die Richtung, weißt du was, wäre Drogeristin, fang bei DM, Piper oder sonst wo an. Ja. Und jetzt sie mitzunehmen oder ihr ein Werkzeug in die Hand zu geben, wie sie vielleicht doch ihren höchsten Wunsch oder zumindest die Apothekerinnen-Ausbildung irgendwie schafft. Und das passiert in dem Fall, dass wir halt zum Beispiel mit der Universität Wien, Institut für Soziologie zusammenarbeiten, gibt es eben vom Jörg Flecker eine Studie, eine Jugendstudie, die wir eben hergenommen haben und entsprechend transformiert haben, aus dem heraus 5 Avatare entwickelt haben, wo wir eben so durchschnittliche Lebensentwicklungen, Vorstellungen, Familienverhältnisse entsprechend einmal kreiert haben aus dieser Studie heraus. Und die jungen Menschen sollen diese Avatare coachen. Das heißt, sie sollen einfach irgendwie schauen, okay, wie könnte jetzt der Avatar A, wie kann man den auf Schiene bringen? An dem Moment, wo sie sich selbst überlegen, so quasi, wie man diesen Avatar, den er zugeordnet wird oder sie sich ausgesucht haben, wie man den helfen kann, das Ganze wird natürlich dann vor der Klasse präsentiert, so können die anderen Jugendlichen oder sie selbst, wenn sie daran arbeiten, entsprechend ein bisschen was mitnehmen für sich selbst.
Also ein bisschen auch reflektieren lernen.
So ist es, ganz genau. Mhm. Ja, ja, ja.
Gibt es da auch große Enttäuschungen dann in den Workshops, wenn man...
Nie. Also das kann ich echt sagen, das ist wirklich, die gehen immer so glücklich raus. Zum Beispiel aus diesem Workshop ist ja nicht nur das ein Thema, sondern ist zum Beispiel auch das österreichische Bildungssystem ein Thema. Ist ziemlich umfangreich. Ne? Jetzt sind die in der dritten, vierten Mittelschule und welche Wege gäbe es denn dann also noch, ja, entsprechend, ja, bis hin zu ihrem Wunsch und das einmal zu visualisieren und abzugehen und spielerisch zu erfahren, auch das ist Thema und Teil des Workshops. Zum Beispiel.
Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Leben und Wohnen in Wien sind, das ist ja jetzt ein Schwerpunkt und eine Dauerausstellung, ist denn das jetzt nur auf die Bundeshauptstadt fokussiert oder ist das auch auf andere Städte übertragbar, was ihr da vermittelt?
Nein, manche Themen sind schon auf andere, zumindest Metropolen, übertragbar. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Metro geht, aber in Österreich haben wir halt nur eine einzige Metropole mit etwas über 2 Millionen Einwohnern und das ist halt Wien. Und wir haben andere Themen, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Leben und Wohnen in Wien, die übertragbar sind, aber wir haben zum Beispiel für den österreichischen Städtebund eine Ausstellung, die wir gerade eben ausrollen, über die Daseinsvorsorge. Ja, also das heißt, was braucht eine Stadt, was braucht eine Gemeinde, eine Kommune, damit sie funktioniert. Das heißt auch dieses Bewusstsein irgendwie hervorzuheben, eben es braucht Wasserversorgung, Entsorgung, es braucht Müllentsorgung, ja, es braucht elektrische Energie, es müssen die Straßen, die Parks etc. gebaut, gepflegt werden. Ja. Und das alles organisieren die Kommunen und dahinter gibt es einfach Jobs, die wir auch vorstellen. Auch da machen wir sozusagen ein bisschen Werbung, ja, für Jobs in der Daseinsvorsorge. Also, und das ist sicherlich jetzt auf ganz Österreich, ja, also und auf die Städte entsprechend irgendwie übertragbar.
Ist ja auch irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie wollen wir leben, wenn Wasserversorgung, Müllversorgung etc. nicht gescheit funktioniert, dann sind das keine lebenswerten Lebensräume mehr, oder?
So ist es, ganz genau. Und ich meine, wir haben das auch für Wien selber, also es gibt eine eigene Ausstellung über die Wiener Daseinsvorsorge. Und da ist es mitunter auch Thema, zum Beispiel die Rekommunalisierung, die seit den, sage ich mal, 1995er Jahren wieder so europaweit irgendwie angedacht ist und vollzogen wird, weil ja damals unter Thatcher, so in den 1980er Jahren, war das große Thema, alles zu privatisieren, das öffentliche Leben zu privatisieren, und das hat halt nicht wirklich funktioniert. Und jetzt wird das Ganze wieder eben von den Kommunen übernommen, und wir zeigen mitunter, dass Wien hatte da ja nie ein Thema damit, ja, sondern es war eigentlich immer von der Stadt Wien selber organisiert, und das machen sie eigentlich wunderbar und es funktioniert. Ja, und die sind auch unpackbar innovativ, das muss man auch sagen. Also zum Beispiel Straßenbeleuchtung, ja, gibt es irgendwelche eigene Studien, die arbeiten mit Universitäten zusammen, ja, um da die richtige, um die Lichtverschmutzung zu vermeiden, ja, um Energie zu sparen. So bei der IPS, ja, zum Beispiel bei der Kläranlage in Simmering, ja, die ist mittlerweile energieautark, im Gegenteil, sie speist sogar noch Energie ins Netz mit ein. Das Wiener Wasser, ja, hat, Wiener Wasser hat ganz kleine Laufkraftwerke, also Mini-Laufkraftwerke eingebaut, um auch wiederum dort Strom zu generieren. Ja. Also da passiert was.
Kommen wir nochmal zurück zu den jungen Menschen. Du hast davon gesprochen, dass ihr versucht mit Avataren, ganz innovativ, stelle ich mir das vor, eben sie zum Nachdenken anzuregen, wie halt Alltagsrealität aussehen könnte. Wie sehen sich denn die jungen Menschen auf diese Herausforderungen vorbereitet, die auf sie zukommen? Klimakrise, sie müssen bald ihr eigenes Geld verdienen, sie wollen irgendwie die Dachgeschosswohnung im ersten Bezirk haben mit Kryptowährung, und ihr sagt ihnen dann, na, das, so einfach ist das nicht.
Naja, deswegen verstehen wir uns als notwendige Ergänzung zum Schulsystem, um eben solche Themen so flockig locker, niederschwellig, wie es wir eben tun, wichtige Themen zu bearbeiten, dass sie zumindest da einen Input bekommen. Ich meine, es gibt dann auch noch Lehrmaterialien für Vor- und Nachbereitung. Also man kann da als Lehrer, Lehrerin kann man sich dann natürlich noch länger mit seinen Schülern beschäftigen. Aber es ist das Problem, dass einfach in den Schulen selber das Schulsystem als solches zum Hinterfragen ist. Ja. Es hat sich eigentlich am Stundenplan und am Ablauf in den letzten Jahrzehnten, möchte fast sagen Jahrhunderten vielleicht, ja, seit Maria Theresia kaum was verändert. Ja. Gibt irgendwie so einen Spaß, so wenn jemand da von 1750, ja, so irgendwie sich da in die Zukunft, also ins Heute beamt, ja, irgendwie wäre wahrscheinlich komplett überfordert und in irgendwelche Einkaufszentren wären und mit Smartphones und ich weiß nicht was allem. Aber wenn er in eine Schulklasse reinkommt und sich den Lehrplan anschaut, dann würde er sich wiederum irgendwie zeitlich zu Hause fühlen, ja, möglicherweise.
Also, das heißt, die Schule bereitet die Kinder nicht ausreichend aufs Leben vor?
Ich finde schon, also das ist meine Meinung. Ich finde auch, die Zeit ist dermaßen schnelllebig. Und was in 10, in 20 Jahren ist, keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Hätte man noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren irgendwie vermutet, dass die KI ein solches Thema werden wird? Wahrscheinlich nicht, ja, zumindest die wenigsten, sagen wir mal so. Ja. Ich finde, dass die jungen Menschen einfach darauf vorbereitet werden müssen, kreativ Lösungen zu finden auf Probleme, die wir heute noch gar nicht kennen. Und da finde ich, das wird zu wenig gemacht und es wird zu wenig interdisziplinär gedacht. Ja. So wie die Schule gehandhabt wird, ja, der Schulalltag in diesen 50-Minuten-Einheiten und jedes Fach für sich alleine stehend ist sowas, und jeder Lehrer meint, sein Fach ist dermaßen wichtig und das einzig Wichtige, das ist irgendwie, das geht an der Realität vorbei. Ich würde mir viel mehr wünschen, wenn der Schulunterricht eher auf Projektarbeit und interdisziplinär gedacht wäre. Die Schüler viel mehr rauskämen aus den Klassenzimmern, und das würde wahrscheinlich mehr helfen.
Interdisziplinär könnte man ja auch sagen, Museum bereitet aufs Leben vor. Da verschmelzen ja auch verschiedene Disziplinen, oder Museum bereitet auch auf zukünftige Wohnungen vor. Jetzt, wie du gerade erzählt hast, da habe ich mir so gedacht, kreative Lösungen, das braucht es ja auch extrem, wenn man überlegt, wo wollen wir in Zukunft wohnen? Die Städte werden immer heißer. Wie sollen Wohnungen ausschauen? Und das ist ja auch ganz wichtig, dass junge Menschen hier kreativ werden, auch nicht nur den Job, sondern auch, wie stellen Sie sich Ihre Wohnungen vor?
Da können Sie zu mir ins Museum kommen. Da haben wir einen eigenen Raum, einen schwarzen Raum, wo Sie sich eben mit Kreide Ihre eigene Wohnung zeichnen können, was Ihnen wichtig ist. Und das Lustige, wir haben sie noch nicht so lange, am 24. September ist es heuer eröffnet worden, die Ausstellung. Und der Raum ist schon ganz gut gezeichnet und schon irgendwie designt worden von unseren jungen Besuchern, Besucherinnen, und lustigerweise zum Beispiel irgendwie großes Fenster, welche Aussicht sie haben wollen, ja, und ganz viele zeichnen und Sonne, Bäume, Vögel, Freiraum, Luft. Natur ist einfach wichtig, zum Beispiel.
Aber wohnen gleichzeitig in der Stadt, viele von ihnen. Also eigentlich auch da wieder ein Widerspruch.
Ein wenig, wobei ich glaube, sagen wir mittlerweile die Stadtregierung mittlerweile also mit der Entsiegelung und man listet das mehr oder weniger fast täglich, ja, dass wieder irgendein Straßenzug aufgebrochen wird und wiederum 20 neue Bäume gepflanzt werden. Also da geht es natürlich in erster Linie um die Hitzewellen entsprechend erträglicher dann zu machen, aber es geht natürlich auch um das seelische Wohlbefinden, das Grün, das Chaos des Grüns der Bäume, das braucht der Mensch.
Was braucht es denn aus deiner Sicht von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, dass die Vorstellungen, die junge Menschen vom Leben haben, ein bisschen mehr erfüllt werden können? Also zum Beispiel der Wunsch nach Wohnräumen, wo sie mehr in Natur sind. Das Bildungssystem, habe ich gehört, das wäre ein wichtiger Wunsch, dass man da ein bisschen nachdenkt, wie kann man das vielleicht interdisziplinärer machen, wie kann man sie mehr aufs Leben vorbereiten. Gibt es auch etwas, was man sagen kann, ja, die Wohnungen im Grünen, die können wir in Zukunft vielleicht besser zur Verfügung stellen?
Also ich hätte mir ja gewünscht, ich kann mich erinnern, ich bin im 3. Bezirk bin ich zu Hause und vor einigen Jahren wurde da das ehemalige AMS-Gebäude, also da war das AMS unter anderem drinnen, wurde irgendwie revitalisiert und sind teure Eigentumswohnungen hingebaut. Ja. Und ich schaue mir das an und es hat eine schwarze, glatte Fassade. Und wie das gebaut worden ist, haben wir gedacht, man, das wäre doch wunderschön, wenn man da die Fassade begrünt, wenn man da ein bisschen irgendwie Natur auf den Platz holt. Ja. Oder es ist eben auch die alte Post, ja, ist renoviert worden, da hat sich auch nichts Grünes getan. Und ich denke das immer, ich finde das einfach schade, weil dieses Vertical Gardening, die Lösungen gibt es, die Optionen gibt es. Möglicherweise ist auch in der Errichtung, da kenne ich mich zu wenig aus, zu teuer oder in der Erhaltung zu teuer möglicherweise, ja. Aber das würde wahrscheinlich den nicht nur jungen Menschen, sondern auch den älteren oder allen Menschen, glaube ich, gut tun. Das ist jetzt nur eine These von mir, deswegen glaube ich, diese Gründerzeitbauten, die Zinshäuser, warum die auch so angenehm wirken, ich meine, weiß schon, außen hui, innen pfui, damals zumindest, jetzt mittlerweile eh mit Wohnungszusammenlegungen etc., Sanierungen etc., sind die natürlich jetzt mittlerweile wunderbar lebbar. Aber dass es so angenehm wirkt und dass auch so viele Touristen zu uns kommen nach Wien, glaube ich, ist irgendwie dieser Stuck, ja? Dieses zarte Chaos, das an den Fassaden ist, das macht es einfach angenehmer. Und ich merke das, wenn ich zum Beispiel in Linz bin, da gibt es das. Weniger oder gar nicht, ja? Also vielleicht am Hauptplatz. Ja? Und es wirkt nüchterner, es wirkt weniger lebbar. Und wenn man jetzt vom Stück weggeht und das Ganze noch entsprechend wirklich begrünen würde, ich glaube, dann wäre an Lebensqualität viel gewonnen.
Kennst du da auch ein paar Konzepte, wo du dir denkst, das sind super Ansätze, da würden sich junge Menschen zukünftig wirklich wohlfühlen? Ihr habt ja auch eine Kooperation mit Wien Süd zum Beispiel.
Da müsste man Wien Süd fragen, was da gerade in Planung ist. Ja? Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen. Ich meine, die gemeinnützigen, gerade Wien Süd, denke ich, also mit Gemeinschaftsräumen, Pools am Dach etc., wird darauf geschaut, dass die Lebensqualität, dass das Wohnen entsprechend angenehmer sich gestaltet. Und Grünräume sind eigentlich auch immer dabei, großzügige Grünräume. Ja, ja.
Die jungen Menschen. Hast du noch, mir bleibt das so in Erinnerung, dieser Wunsch nach der Dachgeschosswohnung im 1. Bezirk. Siehst du bei manchen von diesen Workshops auch das Potenzial, wo du dir denkst, bei manchen Jugendlichen entfachen wir wirklich so ein Feuer, dass sie sich denken, passt, ich bin jetzt so engagiert, dass ich schaue, dass ich ganz vorne an die Startlinie komme und wirklich das irgendwann erreichen kann? Oder ist das Ziel schon wirklich auch zu sagen, okay, wir kümmern uns um das Thema Alltagsrealität, Arbeitswelt, soziale Probleme und es werden ihnen ein bisschen auch diese unrealistischen Erwartungen genommen?
Naja, man muss es wirklich sagen, es ist teilweise, also die sprachlichen Barrieren sind manchmal wirklich herausfordernd. Ich kann mich damals erinnern, wie wir das Coco Lab im Mai 2018 eröffnet haben. Wurde natürlich von einem großen Kuratorenteam entwickelt, ja, also Conscious Consumers Laboratory, bewusster Konsum mit Mitmachstationen etc. Und es sind die ersten Schulklassen zu uns gekommen. Und wir mussten über den Sommer hinweg, also es war dann im Mai, Juni, halt noch in der Schulzeit, ja, kamen die ersten Gruppen zu uns und über die Sommermonate mussten wir fast jede Station noch einmal umarbeiten, um schon alleine auf die einfache Sprache zu kommen. Um einfach die richtigen Terminis zu finden, ja, die Schüler verstehen können. Und das ist schon eine Herausforderung.
Wenn man Erwartungen von jungen Leuten erfüllen will, dann muss man auch mehr mit ihnen reden als nur über sie?
Ja, aber sie sind doch mitunter ein bisschen selber dazu angehalten, ihres dazu beizutragen. Ja. Also wir zeigen ihnen überhaupt nicht ihre Grenzen auf. Ja. Das wäre kontraproduktiv. Das macht man nicht. Aber aus der Beobachtung, aus der Erfahrung heraus, trauen sie sich oft mehr zu, als was sie wirklich können. Das klingt jetzt sehr negativ und böse, aber leider ist es doch schon so. Aber natürlich auch wiederum nicht alle und kann man jetzt nicht alle über den Kamm scheren. Ja. Aber da ist wiederum unser Schulsystem mitunter auch vielleicht so hinterfragen, ja, weil die Schüler an sich können ja nichts dafür. Ja.
Ja.
Es wird ihnen einfach nichts Besseres geboten.
Und dann helfen aber sowas wie eure Ausstellungen dazu, auch eben über den Tellerrand zu sehen und ganz neue Perspektiven auch zu bekommen.
Ganz genau. Das ist unser Anliegen, das ist das, was wir machen wollen. Ja. Und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt.
Dann sage ich danke, Andreas.
Ja, danke dir.
Das war's mit Lebensraumgestalten für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Wien Süd. Weiterführende Links und Informationen zu unserem Gast findet ihr in den Shownotes. Lebensraum gestalten ist eine Produktion von Art Phalanx im Auftrag von Wien Süd. Redaktion Gerald Annetzhuber, Produktion, Schnitt und Sounddesign Kaspar Ahrens, Moderation ich, Laura Franz.